这可少了，开上，
走。
行行杨天水和杨天公，那个你的兵杨天公，爹这这这是个嘛？
啊，
这怎么不
服？你干，
没准你家他要啥？
这个就是了嘛。
啊，
这个呢。大老娘干啥开个对面要进攻。
你看这个你那么我这边没啥的，我这个你都不打算你没听出个
你没觉得你看
到啊大家来给你一杯的要求啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
Musik aus Südwestchina.
Den Mann, den wir gerade gehört haben, dazu gibt es auch ein Video, das hat weder Ben gesehen, noch können Sie es sehen, die uns im Radio zuhören, aufgenommen wurde, das in Südwestchina, wie Ben schon gesagt hat, in der Provinz Yunnan und dort in einem der oftmals recht abgelegenen Bergdörfer, also etwa in 2000 Meter Höhe, in einem Dorf der E-Community, also das ist eine der verschiedenen Minderheiten, die dort in Südwestchina leben. Der Mann, der hat einen ganz charakteristischen Hut auf, so einen schwarzen Hut, der um den ganzen Kopf rumgeht und so was wie eine Antenne ragt daraus. Das schaukelt dann auch immer vor seinem Gesicht hin und her, weil er bewegt heftig den Kopf beim Spielen. Man hört das, das ist ja fast wie ein Troubadour, also jemand, der wirklich so ein Liedsänger. Und er hat so eine Laute, eine zweiseitige, die über die er sich auch immer lehnt. Also er ist eigentlich mit dem Kopf immer am Korpus und schwenkt ihn hin und wieder mal hin und her und kommuniziert. Und das hört man halt, hat man vielleicht jetzt auch schon gehört, immer wieder auch mit den umherstehenden Leuten, weil ich vermute, dass er entweder improvisiert oder aber eben einen Text singt, eine Geschichte, auf die die Menschen, die sich das anhören, reagieren.
Ja, wie kommt man eigentlich da drauf? Also das klingt so weit weg und so außerirdisch jetzt für unseren Kulturkreis. Wie kommt man auf die Musik eigentlich also wie stößt man da drauf? Ich weiß, dass du Musikethnologie studiert hast hier in Halle. Bist du da drauf gestoßen? Oder?
Also es ist ja immer relativ, ja. Tatsächlich hast du recht. Also es ist auch eine Feldaufnahme. Das heißt, da ist jemand mit einer Kamera hin und hat diesen Menschen gefilmt, wie er Musik macht. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe vor vielen Jahren bei der BBC mal so eine Musikreportage über Yunnan gehört Und die Leute dort, die haben wirklich eine Reportage gemacht. Das heißt, die sind dorthin gefahren, erst geflogen natürlich nach Peking und dann nochmal runter nach Kunming, also in die Landeshauptstadt, von dort nochmal mit dem Bus und dann nochmal zu Fuß. Und dann hat man eben gehört, wie die diesen Weg und die Reise beschreiben. Und vor allem hat man eben auch die Leute dort Musik machen hören. Und das fand ich unheimlich spannend. Und wenn du magst, Ben, dann könnten wir gleich noch etwas hören, was finde ich auch sehr, sehr eindrücklich ist zum Hören. Eine der relativ raren CDs mit Aufnahmen aus dieser Gegend dort. Es gibt Pan Records, die waren sehr fleißig und haben sozusagen von einem sehr anerkannten chinesischen Historiker, Musikforscher das Archiv teilweise veröffentlichen dürfen. Und ganz spannend ist eben da, das ist jetzt ein Chorstück. Eines von solchen Liedern habe ich auch damals gehört und fand das total spannend, wollte mehr hören.
Ja, und dann hören wir mal rein in das Musikarchiv. Ja. Was haben wir da gehört? Also ich habe gehört, dass es ein Vokalstück ist. Kannst du mehr dazu sagen, was wir gerade gehört haben?
Genau, also hier kann ich sogar sagen, was sie gesungen haben. Das war ein Trinklied.
Okay.
Ja. Und zwar, wir sind alle aus dem gleichen Dorf, haben sie gesungen. Lasst uns zusammen trinken und singen. Jeder Mensch singt oder jede Person singt eine Zeile. Das ist, was sie gesungen haben. Und das Spannende daran war beispielsweise jetzt, dass es so was wie eine Imitation gab von den Stimmen. Das heißt, eine Stimme ist gestartet und die zweite, dritte, vierte, die sind versetzt hintereinander gestartet und imitieren immer das, was sie zuvor hören. Und das auch Hervorragende daran ist, dass die natürlich alle nicht auf einem Ton singen, sondern immer ganz leicht verschoben in der Tonhöhe, was eine sehr hohe Kunst ist. Es ist mir absolutes Rätsel, wie man das so verendet hinbekommt. Man hört das ganz oft in diesen Stücken aus Südwestchina. Und es ist halt auch eine der Charakteristiken für diese Gegend dort, mit Musik umzugehen. Und es gibt einen, der Forscher, der das aufgenommen hat, hat auch Instrumentalstücke aufgenommen. Beispielsweise zwei Lauten und Flöte. Genau, zwei Lauten, eine Flöte. Und da, was passiert ist, ist, dass er gehört hat, als die zusammengespielt haben zu dritt und gesagt, das stimmt doch überhaupt nicht miteinander überein. Also der kam halt, er lebt noch, ne? Zhang Xingrong heißt der. Der kommt von der klassischen Musikausbildung vom Konservatorium in Shanghai, also chinesische, aber auch westliche Musik klassisch ausgebildet, hat also sozusagen so ein Gehör und hörte diese Musik und sagte, das ist doch völlig falsch gestimmt. Und dann hat er, als die fertig waren, gesagt, gib mir mal die Laute, jetzt stimme ich die mal. Und dann hat er die Lauten, die beiden, die da spielen, auf den Flötenton gestimmt. Und die Musiker haben die Instrumente wieder in die Hand genommen und haben es genau ungefähr eine Phrase geschafft zu spielen. Dann haben die abgesetzt und haben die ganz eifrig wieder zurückgestimmt, so wie es war. Und der Zhang Xingrong hat dann später auch nochmal gesagt, also er hat sich das dann angehört und hat gesagt, es war halt, also ich musste erstmal überhaupt mein Gehör darauf einstellen, dass genau das gemeint war und dass es kein Zufall war, dass diese Musik genauso klang, wie sie eben klang. Und wenn wir wollen, können wir das Stück genau auch nochmal hören, das ist die M8. Thank you.
Ja, spannend für mich als Musiker das Ganze auch zu hören. Also da komme ich, das fiel mir gerade irgendwie ein, wenn ich das so gehört habe, du hast das so beschrieben, diese leichte Verschiebung zwischen diesen Tönen. Ich glaube, dass das häufig, also gibt es auch so eine Musiktheorie, mir sagt sie halt bloß nicht viel und wer sie ausgedrückt hat, dass halt Musik hören und machen viel durch die kulturellen Kreise geprägt ist. Und hier in Europa ist es dann halt diese klassische Musik, die sozusagen die Grundlagen geschaffen hat, also so eine Abfolge von Systemen. Dann kennt noch der eine oder andere Dur oder Moll. Und dann gibt es noch so Kirchentonarten, wo dann halt anderswo die Halbtöne sind. Aber ich finde das total spannend, weil das so irgendwie so ein bisschen chaotisch, aber im Gesamtklang doch wieder harmonisch wird. Weißt du noch mehr darüber auszudrücken, über diese Basis? Also steckt da wirklich eine Theorie dahinter oder ist das einfach so entstanden?
Also ich finde, du hast da total recht, ne? Also dass genau das logischerweise in sich schlüssig ist, wenn man sich das anhört, nochmal unter einem frischen Blickwinkel mit offenen Ohren und ohne Vorurteile vielleicht auch. Ja, natürlich, das hat ein System. Also das ist sozusagen alles überhaupt nicht willkürlich, sondern wir hören ja hier Musik, die weitergegeben wird. Genauso wie wir unsere Bach-Notation weitergeben, geben diese Musiker natürlich auch ihre, oder Musikerinnen auch ihr Wissen weiter, wie ein Instrument gebaut wird, wie das gestimmt wird und wie man eben in so einem Ensemble zusammen agiert. Ganz wichtig in diesen Zusammenhängen, nochmal mehr wichtig als vielleicht auch bei uns hier in Halle oder in Berlin, wo auch immer wir gerade hören, ihr gerade hört, ist es natürlich, dass dort und vor allem in Südwestchina, in Yunnan gesagt wird, dass die Menschen, die Minderheiten, die da leben, das sind insgesamt 25 verschiedene ethnische Minderheiten, die nochmal unterschiedliche Untergruppen haben, dass die deren Alltag sehr stark noch strukturiert wird, auch durch die Musik. Also das heißt, dass im Grunde, ob das jetzt ist, ich lege einen Weg zurück von A nach B, der wird mit Musik begleitet. Also jetzt nicht verromantisieren, der macht das dann immer, dieser Mensch, aber optional ist das tatsächlich begleitet, wird der Weg begleitet mit Musik. Oder aber die klassischen Fälle kennt man, Hochzeiten, Todesfälle, Initiationsriten oder wenn Menschen das Haus verlassen beispielsweise auch. Das heißt, Ben, wenn du dein Elternhaus damals verlassen hast, dann wäre das nicht so abgegangen wie bei euch, dass ihr euch die Hand geschüttelt oder gedrückt habt, tschüss, sondern in den Familien, in den Bergdörfern in Yunnan wird das beweint. Also wenn beispielsweise die Tochter verheiratet wird, dann gibt es sowas wie ein kollektives Weinen. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht mit als Lied. Es war mir, um ehrlich zu sein, zu heftig, weil man hört die Menschen dort wirklich weinen. Auch wenn es nur ein nachgestelltes Stück ist, Musik, das muss ich ihnen schuldig bleiben. Aber das bedeutet, dass man so auch die sozialen Verbindungen miteinander aushandelt. Das heißt, eine Mutter und eine Tochter haben auch ein Lied, was sie zusammen singen, wo die Tochter sagt, ich bin jetzt erwachsen und eigentlich will ich mich ausdrücken, aber ich weiß, finde die Worte nicht, auch wenn ich die Lippen dazu habe, sie zu sprechen, aber ich finde sie nicht. Und das singen die zwei miteinander. Also es ist auch so, dass wenn man jemanden toll findet, dann geht man mit einem Musikinstrument in die Nähe des Hauses und spielt auf der Maultrommel oder auch auf einer Mundorgel und kann darin Sprache verschlüsseln. Auch das klingt jetzt sozusagen alles sehr romantisierend, aber das sind Ursprünge, wo das war ähnliche Sachen wie das, was wir jetzt gehört haben, herkommen und auch auf deine Frage nochmal antwortend, die natürlich einen ganz tiefen Ursprung in sozial, also im Gefüge in der Gesellschaft haben. Und das ist, glaube ich, auch das Interessante, das nachzuempfinden und nachzuspüren, jenseits dessen, dass ich es für unheimlich aufregend finde, diese Klänge einfach nur zu hören. Du würdest gerne noch ein Lied spielen, dann genau. Spiel doch dieses Children's Song. Das ist vielleicht auch nochmal was, was wir wahrscheinlich nicht, obwohl es geht eine Minute, das erträgt man jetzt nochmal. Das ist eine Doppelflöte, die hört man, glaube ich, nicht ganz so häufig, muss man sich so vorstellen. Ein Mensch spielt diese Flöte und das sind wie zwei Flötenkorpusse, die er eben anspielt und die linke Hand spielt den einen, die rechte den anderen. Die Flöten sind natürlich auch gegeneinander verstimmt, wird man gleich hören.
Thank you.
Ja, da sind wir wieder und haben gerade dieses wunderbare Stück aus Yunnan gehört mit so einer Doppelflöte.
Ja, also, ich würde sehr gerne auch Ihnen und euch noch mehr über dieses Instrument sagen. Es ist mir aber schier unmöglich. Also es ist tatsächlich relativ schwierig, ganz, ganz genaue Informationen über diese Dinge rauszufiltern. Es ist schon ein großer Akt, dass diese Musik überhaupt bis hierher gekommen ist. Aber Sie haben das gehört, wenn ich jetzt sage Doppelflöte, haben viele von Ihnen wahrscheinlich es klangmäßig an was völlig anderes gedacht. Also für mich klingt das auch so wie eine, als wäre da ein Rohrblatt beteiligt. Also
für mich eher wie so Richtung Dudelsack-mäßig, genau. Weil da gibt es ja auch mehrere Pfeifen, die dann halt durch den Blasebalg, genau, oder Sack halt angesteuert werden, ja, die man dann spielen kann.
Genau. Ja, also in dem Falle wurde es geblasen tatsächlich, ja. Und ich würde auch gerne den Namen wissen. Ich mutmaße aber, dass sozusagen dieses Stück, was wir da jetzt gerade gehört haben, und zwar von der Hani-Community, vielleicht einfach auch nochmal, dass sie es gehört haben, also nochmal eine andere Minderheit. Also ähnliche Flöten gibt es in den anderen Minderheiten, die haben da alle unterschiedliche Namen. Das ist also ein ganz großer Kosmos.
Wie stehen denn da eigentlich gerade die Minderheiten innerhalb Chinas? Also man hört immer so viel, dass so eine dominante Gruppe halt, also der Han-Chinesen, die auch sozusagen die politischen Fäden in China in der Hand halten, die Minderheiten nicht so wertgeschätzt werden. Aber das ist so der typische europäische Blick, den man hier mal durch einen Zeitungsartikel oder durch halt vielleicht mal ein Video oder eine Reportage bekommt. Aber kannst du uns sagen, also du sprichst von 25 Minderheiten, die sozusagen im Südwesten leben, und wie ist die Situation da?
Ich kann es auch unglücklicherweise nur durch genau denselben europäischen Blick einfach noch ein bisschen ergänzen zu dem, was ich jetzt gelesen habe. Ich habe unter anderem viel von einer US-amerikanischen Musikethnologin gelesen, die seit Ende der 80er Jahre schon in dieser Region unterwegs ist und Aufnahmen macht. Ganz große China-Musikexpertin, und die hat unter anderem viel darüber geschrieben, wie sich die Anerkennung dieser, sage ich jetzt mal, traditionellen Musik in China, und das bezieht sich nicht nur auf Südchina, sondern auf ganz China, also traditionelle Musik in China, wie der sich gewandelt hat in den letzten 50, 60 Jahren, sage ich mal. Also es ist so gewesen, dass ab 1949 die kompletten traditionellen Musikformen verboten worden sind, sehr strikt und restriktiv, im Zuge eben tatsächlich so einer sowjetisch beeinflussten Kulturpolitik, wo man gesagt
Kulturrevolution,
hat.
Kulturrevolution,
also. Na, die kam ja dann später, ein Stück später, ja, genau.
Okay.
Aber ja, also die kam dann eben ab 66 bis 76. Und da wurde das dann eben auch nochmal genauso aufrechterhalten. Und die Idee dahinter war halt tatsächlich zu sagen, wir wollen eine hochkulturelle Musik haben, die letzten Endes, wenn Volksmusik gespielt wird, sie auch dann hochkulturell ist und eben aus bestimmten Parametern der westlichen Musik beeinflusst ist, dass man sich dafür, also in Anführungsstrichen, nicht schämen muss. Auch sehr oft liest man das, dass die traditionelle Musik in China eben als vulgär empfunden wurde in dieser Zeit, wenn nicht gar als pornografisch. Also alles, was aus den ländlichen Regionen kam, war so rough, dass das eigentlich, also dass man das nicht unterstützt hat und sogar verboten hat. Das hat zum Teil natürlich auch mit Religion zu tun. Also wir haben es in Südwestchina natürlich mit ganz vielen eigenständigen, unabhängigen Religionen zu tun, jenseits der fünf anerkannten, die es in China gibt. So dass das natürlich auch ein politisches Instrument war, auch Gruppen und Treffen zu beschränken und da eine Kontrolle auszuüben. Also das war relativ hart. Man kann auch sagen, dass ganz viele Traditionen in dieser Zeit logischerweise in Gefahr geraten sind, weil die Leute, die, sage ich mal, Ende der 40er Jahre aufgehört haben zu musizieren, konnten eigentlich erst Ende der 70er langsam wieder anfangen. Und man muss aber sagen, dass der generelle soziale Tenor auch in der damaligen Zeit, also nach Ende der Kulturrevolution, so war, dass eben viele immer noch gesagt haben, wir schämen uns eigentlich für die Musik und wollen eigentlich eher die klassische chinesische Musik befördern und eben vor allem die westliche Musik. Und auch Helen Rees, also die amerikanische Musikethnologin, hat genau das Ende der 80er Jahre am Konservatorium in China, Shanghai so erlebt, dass die Leute ihr gesagt haben, was, du interessierst dich für diese traditionellen Spielarten, du sollst hier lieber Klavier lernen als chinesische Flöte, westliches Klavier, dann lernst du mehr über chinesische Musik, als wenn du die traditionellen Instrumente lernst. Die Geschichte zu Ende erzählt ist, es ist natürlich alles viel detaillierter, könnte man sprechen, aber inzwischen hat sich das vehement umgedreht um 180 Grad. Es ist so, dass seit Anfang des 21. Jahrhunderts, also 1999 im Jahr 2000, China als einer der ersten Staaten sich an den UNESCO-Bemühungen für immaterielles Kulturerbe mitbemüht hat und auch als einer der ersten Staaten die immateriellen Kulturerbe eingeschrieben bekommen hat. Also einzelne, zum Beispiel die Qin kennt man, also die Zither, die Wölbrettzither. Und daraufhin sehr viele Initiativen auch in den Regionen entstanden sind, um beispielsweise Kulturforschung zu betreiben oder aber dafür zu sorgen, dass es wieder eine Ausbildung gibt unter den verlorengehenden Musiken. Also man hat erkannt, dass das quasi einen kulturellen Wert hat, aber natürlich auch einen wirtschaftlichen und vor allem eben im Zuge der UNESCO eine internationale Bemühung. Also man weiß von China, dass die im Sport ja nicht ohne Grund die Olympischen Spiele geholt haben, so zu vergleichen vielleicht auch, dass sie genauso auch mit ihrer Kultur wissen, dass sie richtig was reißen können auf dem internationalen Parkett. Also mittlerweile ist in Yunnan die Musik und die Kultur ein riesiger Tourismusfaktor. Das heißt, wenn die Menschen dorthin kommen, dann werden sie vor allem nicht unbedingt von Baudenkmälern oder so oder von anderen Geschichten in China begeistert, sondern vor allem von diesen vielen Minderheiten. Das ist ein Tourismusgeschäft.
Gibt es ja eigentlich auch schon Künstler, die jetzt die jetzt auf Tour gehen, praktisch in Europa oder vielleicht besser gefragt, irgendwie hier in Deutschland irgendwie, also damit man das auch irgendwie erfahren kann?
Also beispielsweise, ich habe jetzt gesehen, dass in Taucha findet das Ancient Trunks Festival statt, nächstes Wochenende. Da ist beispielsweise ein Erhu-Spieler, also Spießlaute ist das, ein klassisches chinesisches Instrument, der kommt und spielt zusammen mit so einem Hangdrum-Spieler. Der lebt zum Beispiel in Paris mittlerweile und ist sehr anerkannt hier in Europa und kommt eben aus so einer traditionellen chinesischen Musikfamilie aus dem Norden, Nordosten von China. Und ich glaube, dass das sozusagen schon alles staatlich anerkannte, schon durchaus entweder Personen sind, die das sind oder aber die sich eben explizit, genauso wie es auch in der Literatur oder in anderen Künsten ist, entschieden haben, das Land zu verlassen. So viel weiß ich darüber ehrlich gesagt nicht. Also das könnte man aber auch noch mal vielleicht in einem weiteren
Beitrag so vertiefen.
Uns jemanden holen, der sich damit auskennt, weil das weiß ich nicht. Aber ich habe noch zwei Musiken. Eine, die so rein stilistisch wieder spannend ist, die auch diesmal nicht ganz so anstrengend zum Hören sein wird, auch ein kurzes Stück, ist noch mal ein ganz traditioneller Kontext, die Nummer 1 von dieser CD. Da geht es darum, dass zwei Chöre wieder miteinander singen. Der eine sehr strikt nur Männer, der andere Frauen. Und die Geschichte dahinter ist tatsächlich auch so was, eine Legende, ne? Dass ein ärmerer Junge aus einer armen Familie Schafe gehütet hat für einen reicheren Mann. Und der Junge hat zwei Schafe aus der Herde verloren. Und die Geschichte erzählt sozusagen, dass dieser Gesang entstanden ist, als die gesamte Dorfgemeinschaft versucht hat, diese zwei Schafe wiederzufinden, indem die Männer gerufen haben, um die Schafe aus dem Gebüsch zu locken und die Frauen das Blöken imitiert haben, um die Schafe so wieder zusammenzutreiben.
Das klingt spannend und witzig. Also, dann mache ich es einfach mal rein.
Unbedingt.
Ja, da ist die Ziege oder das Lamm, ist es wiedergekommen.
Die Schafe,
ich
glaube schon. Also die Geschichte ist jedenfalls in die Nashi-Historie eingegangen und diese Lieder, man hört Die so ähnlich immer wieder. Ich würde aber unbedingt noch den Superhit spielen wollen aus dieser Region. Und auch, ich habe so einen Reiseführer mit, der auch nochmal klar macht, was für ein wichtiger Faktor Musik eben mittlerweile ist in Südwestchina. Da ist dieses Ensemble, was wir hören werden, abgebildet. Natürlich nicht mit den gleichen Musikern, aber es gibt ja viele. Es ist halt wie Symphonieorchester von Südwestchina. Dongjing-Orchester heißen die dort. Da ist wirklich alles Mögliche versammelt an Musikinstrumenten von ganz verschiedenen Zittern, Spießlauten, gestrichenen, gezupfte Laute, Gongs, Glocken, Klappern, Ocarina, Mundorgel. Das ist ein großes Ensemble, in der Regel 24 Leute. Dongjing von den Nashi. Und das ist absolut hörenswert. Und ich bedanke mich, dass ihr die Ohren dafür geöffnet habt.